kenne keine Fernsehserie, wo man eine schöne Berichterstattung über ein Leben in einer Pflegeeinrichtung zeigt. Und da würde ich mich freuen, wenn es da viel mehr Aufmerksamkeit gäbe, wie schön es auch in einer Pflegeeinrichtung sein kann.
Hallo und willkommen zu einer weiteren spannenden Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt neu bauen. Mein Name ist Sabine de Boer. In unserem Podcast sprechen wir mit verschiedenen Persönlichkeiten über die Zukunft der Stadt, über Wohnen, Nachbarschaft, Diversität und den großen Herausforderungen unserer Zeit. Pflege ist mehr als Versorgung, sie ist Teil unserer Stadt. Unser heutiger Gast weiß genau, wovon sie spricht. Katja Lohmann ist seit 2020 Geschäftsführerin von Pflegen und Wohnen Hamburg, einem der größten Pflegeanbieter der Stadt. Mit 14 Standorten, 2400 Pflegeplätzen und etwa 2000 Mitarbeitenden. Ihr Unternehmen bietet nicht nur traditionelle Pflegeleistungen, sondern beschäftigt sich darüber hinaus mit der Entwicklung innovativer Pflege- und Wohnformen. Ihre Karriere begann vor über 30 Jahren in der Hotellerie. Nun gestaltet sie Pflegeorte mitten in Hamburg, die längst mehr sind als Heime, nämlich Nachbarschaftsorte, Arbeitgeber und soziale Anker. Heute sprechen wir darüber, wie Pflege in einer wachsenden Stadt neu gedacht werden kann, was Quartiersentwicklung damit zu tun hat und welche Rolle Stadtplanung, Architektur und soziale Infrastruktur dabei spielen. Wir freuen uns also auf eine neue Podcast-Folge. Herzlich willkommen, Frau Lohmann.
Vielen herzlichen Dank, Frau de Boer, für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein und über das sehr wichtige Thema Pflege sprechen zu dürfen.
Frau Lohmann, bevor wir in dieses Thema einsteigen, würde ich Sie gerne nochmal nach Ihrem persönlichen Weg fragen. Wie hat Ihr Weg denn in die Pflege begonnen? Was war der Auslöser?
Ja, das ist, glaube ich, sehr ungewöhnlich, denn ursprünglich, Sie hatten es erwähnt, komme ich aus der Hotellerie. Und als ich Anfang 2000 Mutter geworden bin, musste ich mich umorientieren, weil zu dieser Zeit Hotellerie und Kinder sehr schwierig zu vereinbaren waren. Und bin dann durch Zufall in der Medizintechnik gelandet, habe dort auch über 10 Jahre sehr erfolgreich und mit sehr viel Freude und Spaß gearbeitet und hatte zum Schluss den Kontakt über Pflegehilfsmittel. Damals waren das Lifteranlagen für hauptsächlich für Pflegeeinrichtungen, aber auch Krankenhäuser, und bin so in die Altenpflege gekommen und dachte mir, Mensch, Gesundheitswesen und Hotellerie passt sehr gut zusammen. Das ist eigentlich genau dein Ding, weil ich habe es auch immer bereut, aus der Hotellerie aussteigen zu müssen. Und ich bin jemand, der gerne mit Menschen arbeitet, auch die Gastfreundschaft und diesen Servicegedanken in sich trägt. Und das ließ sich ganz gut verbinden. Und gerade auch vor dem Hintergrund, wenn man so überlegt, in den 2010ern, da war es ja auch wirklich noch so, dass sehr wenig Frauen in Führung waren in der Pflege, viele alte Strukturen und auch das moderne Unternehmertum nicht unbedingt zu Hause war in der Pflege. Da habe ich meine Chance gesehen und dachte, das ist genau das, was du willst. Habe dann einen Einrichtungsleiterschein gemacht, habe mich fortgebildet, habe auch ein Geronto-Zertifikat an der Hochschule gemacht, um in den Bereich der Pflege reinzuschauen, und habe mich dann über die letzten Jahre hochgearbeitet, und seit vielen Jahren bin ich jetzt Geschäftsführerin in unterschiedlichen Unternehmen.
Ja, da möchte ich gerne mal anknüpfen. Seit 2020 sind Sie ja schon Geschäftsführerin in dem Unternehmen Pflegen und Wohnen. Ich verwechsel das manchmal, wenn wir mit Fördern und Wohnen arbeiten, wir viel zusammen, aber Sie sind ja Pflegen und Wohnen. Können Sie uns Ihr Unternehmen mal in 3 Sätzen beschreiben?
Ja, also Pflegen und Wohnen ist ein sehr traditionsbewusstes Unternehmen mit über 400 Jahren Geschichte. Fördern und Wohnen und Pflegen und Wohnen gehörte ja ursprünglich auch in der Stadtgeschichte einmal zusammen. Und mit der Privatisierung im Jahr 2007 wurden die beiden Unternehmen getrennt. In den letzten fast 20 Jahren ist Pflegen und Wohnen unter privater Trägerschaft sehr modernisiert worden. Wir haben viele Neubauten erschaffen, Sanierungen vorgenommen und uns unternehmerisch sehr gut entwickelt und sind jetzt seit letztem Jahr 1.10. wieder zurück in den Schoß der Stadt gekommen, aber als eigenständiges Unternehmen. Und auch hier werden wir weiter unsere Innovationskraft, unsere Strahlkraft und auch den Drang, qualitativ hochwertige, vielfältige Pflegeangebote anbieten zu wollen, sicherlich nicht verlieren. Im Gegenteil, wir werden es sicherlich auch die Möglichkeit haben, weiter auszubauen. Und das ist das, wofür wir stehen.
Wenn wir über Pflege sprechen, denken wir ja immer zuerst an das Lebensende. Sie dagegen sprechen oft vom Leben mitten in der Stadt. Was wäre also, wenn wir Pflege als ganz normalen Teil des urbanen Lebens denken würden? Was würde sich in Hamburg sofort ändern?
Ich glaube, das ist das Grundproblem in der Pflege, dass man es sehr differenziert vom normalen Leben sieht, obwohl ja alt werden und auch pflegebedürftig werden einfach mit dazugehört, genauso wie Krankheit. Und es ist ein Teil von unserem Leben. Und ich denke, wir müssen alle in der Gesellschaft, nicht nur wir als Träger, sondern auch alle Menschen, auch jüngere Menschen, diesen Bereich des Älterwerdens und des Pflegens mit in das normale Leben integrieren. Und dazu gehören natürlich auch generationsübergreifende Konzepte. Wir haben zum Beispiel in fast allen unseren Häusern immer Kindergärten mit angegliedert und haben da auch einen sehr regen Austausch, den wir pflegen. Und man sieht, wie schön es sowohl für die Kinder ist, als auch für die älteren Menschen. Und da Berührungsängste auch abgebaut werden können. Und das müsste wirklich viel mehr in der Stadtentwicklung auch berücksichtigt werden, dass man Quartiersangebote hat, wo unterschiedliche Generationen mit verschiedenen Bedürfnissen und Bedarfen auch angesiedelt werden. Es gibt an unterschiedlichen Standorten in verschiedenen Städten auch schon Möglichkeiten, Quartiere zu gestalten, zum Beispiel mit Studenten gemeinsam, um günstigen Wohnraum anzubieten. Dafür helfen sie bei älteren Menschen beim Einkaufen oder auch bei der Freizeitgestaltung. Und ich glaube, da gibt es noch ganz viele ungenutzte Ideen, die man für die Zukunft entwickeln kann. Dazu braucht man natürlich auch das entsprechende Gelände, die entsprechende Infrastruktur. Das können wir als Träger nicht alleine leisten, aber gerade weil wir jetzt Teil der Stadt sind, haben wir sicherlich durch die verschiedenen Möglichkeiten mit den anderen städtischen Unternehmen hier gegebenenfalls etwas zu schaffen. Und da freuen wir uns sehr drauf, wenn wir da mit aktiv beteiligt werden und auch unsere Ideen mit einbringen dürfen.
Da sitzen ja direkt die richtigen Gesprächspartner hier am Tisch. Wir sind ja große Quartiersentwickler in Hamburg, aber wir springen schon einen Schritt nach vorne. Ich würde gerne noch mal einmal zurückgehen, bevor wir in das Thema Stadtentwicklung, Quartiersentwicklung eintauchen, und zwar zum Thema Kosten, Fachkräftemangel und öffentliche Wahrnehmung. Also im Kontext der Pflege tauchen ja oft diese Schlagworte auf. Also es kostet viel zu viel, es gibt zu wenig Fachkräfte und so weiter. Ich würde das gerne mal mit Ihnen einordnen und schauen, wie viel Wahrheit eigentlich da drin steckt. Also ich habe mir selber mal Ihre Pflegekostensätze angesehen und habe gedacht, das kann ich mir leider auch nicht leisten. Ich muss irgendwo anders meinen letzten Lebensabschnitt verbringen. Ich habe ja Gott sei Dank Kinder, vielleicht sind die so gütig und nehmen mich auf. Aber ist das ein Thema? Wird Pflege im Heim für viele Menschen künftig unbezahlbar?
Es ist für heute schon für viele unbezahlbar, denn wenn Sie sich die durchschnittlichen Renteneinkommen anschauen, dann kann es nicht funktionieren. Aber man muss auch sehen, ungefähr 20% der Pflegebedürftigen leben überhaupt in stationären Einrichtungen. Das heißt, 80% ungefähr aller Pflegebedürftigen leben zu Hause. Und um auf die Heimkosten zurückzukommen, wenn Sie sich überlegen, Sie sind in einem Hotel, genießen All-Inklusiv-Verpflegung mit Getränken, mit Essen, mit Freizeitgestaltung, da möchte ich mal wissen, wo Sie für, sagen wir mal, 2.000 oder 3.000 Euro unterkommen. Das ist gar nicht so einfach. Und dann kommt ja noch die Pflege dazu. Ja, also von daher, ich weigere mich annehmen zu wollen, dass Pflege in der stationären Pflege zu teuer ist. Es kostet halt. Und ich erinnere mich noch, vor 3 Jahren kam der Ruf auf, dass Pflegekräfte, egal welche Qualifikation, ob Hilfskräfte oder Fachkräfte, zu wenig verdienen. Wir haben schon seit 2012 einen Tarifvertrag und immer sehr gut bezahlt. Aber es gab auch viele Betreiber, die weit darunter bezahlt haben. Die müssen sich jetzt alle an regionale Entgelte oder an Tarifvorgaben halten. Und das muss halt auch bezahlt werden. So, und man kann nicht auf der einen Seite fordern, dass das Essen gut sein soll, dass die Pflege gut sein soll, dass die Mitarbeiter gut verdienen und dass WLAN in der Einrichtung ist, dass ein Fernseher da ist und Freizeitgestaltung, es muss halt auch finanziert sein. Und wenn man das dann so betrachtet, dann zeigt sich ganz schnell, dass die Pflegeeinrichtungen nicht zu teuer sind, sondern man muss dann einfach überlegen, wie kann man es finanzieren. Und es wird immer Menschen geben, die Hilfe zur Pflege brauchen. Das ist im normalen Leben so und das ist eben auch in der Pflege so. Und der Unterschied zwischen pflegebedürftig sein und krank sein ist, dass wir in Deutschland eine sehr gute Krankenversorgung haben und nahezu, sagen wir mal, bis auf wenige Ausnahmen, bei Zähnen zum Beispiel oder bei IGEL-Leistungen keine Eigenbeteiligung haben oder nur eine sehr geringe. Und in der Pflege ist die Eigenbeteiligung eben sehr hoch. Es ist auch ein Thema, was wir ganz oft in Pflegeeinrichtungen haben, dass Menschen oder Angehörige den Anspruch haben, meine Mutter hat zwar ein Haus, aber das möchte ich bitte erben und deswegen soll das nicht für die Pflege eingesetzt werden. Diesen Anspruch darf man nicht haben, denn wenn jemand ein Haus erwirtschaftet hat oder Vermögen erwirtschaftet hat, dann ist das für das Leben da. Und wenn das Leben Pflege bedeutet, dann sollte es auch selbstverständlich sein, dass dieses Geld, was vorhanden ist, auch für die Pflege eingesetzt wird. Und da gibt es auch bei manchen durchaus das Thema, dass man da eine andere Auffassung hat. Aber da bin ich ganz strikt und sage, man muss schon Eigenmittel auch mit einbringen, wenn man sie hat. Und wenn man sie nicht hat, dann gibt es durchaus Hilfen vom Staat.
Ja, verstehe. Das sind die Themen, also Kosten, Fachkräftemangel. Das ist auch ein Thema, was Sie gerade angesprochen haben. Ja. Gibt es aber auch ein Thema rund um die Pflege, was Ihrer Meinung nach viel zu selten zur Sprache kommt? Also wir kennen Kosten, wir kennen Fachkräftemangel, aber gibt es darüber hinaus noch ein Thema, was eigentlich da ist, aber nie besprochen wird?
Ja, wenn man über Pflege spricht, dann spricht man immer darüber, dass zu wenige Menschen da sind und dass es ein undankbarer Beruf ist, weil man im Dreischichtsystem 7 Tage die Woche, 24 Stunden verfügbar sein muss. Es spricht keiner darüber, wie schön dieser Beruf ist und wie viel Freude er bereitet. Und wenn man mit Menschen spricht, die entweder bei uns in die Ausbildung gehen oder seit vielen Jahren in der Pflege arbeiten, die sagen, ja, es ist anstrengend, ja, es belastet auch manchmal, gerade auch wenn man in herausfordernden Pflegesituationen ist. Aber schlussendlich ist es ein unglaublich erfüllender Beruf. Und ich finde es sehr schade, wenn man sich die öffentliche Wahrnehmung ansieht oder auch Fernsehserien oder Filme. Krankenhäuser werden immer sehr idealisiert dargestellt, während Pflegeeinrichtungen eher immer negativ dargestellt werden. Ich kenne keine Fernsehserie, wo man eine schöne Berichterstattung über ein Leben in einer Pflegeeinrichtung zeigt. Und da würde ich mich freuen, wenn es da viel mehr Aufmerksamkeit gäbe, wie schön es auch in einer Pflegeeinrichtung sein kann. Niemand geht gerne in eine Pflegeeinrichtung und jeder möchte so lange wie möglich zu Hause bleiben. Aber wenn es denn dann so ist, dass man entweder keine Angehörigen hat oder so pflegebedürftig ist, dass man Hilfe braucht, dann kann ein Pflegeheim auch das Leben selbst in den letzten Monaten oder Jahren sehr schön gestalten und sehr lebenswert gestalten. Und dazu braucht es Menschen, die Spaß dran haben, dort zu arbeiten. Und ich kann von unseren Mitarbeitenden durchaus behaupten, dass sie ihren Job sehr gerne machen, mit viel Freude, mit einem Lächeln im Gesicht. Und das ist wichtig. Und das brauchen wir.
Ja, das ist ein guter Punkt. Da haben Sie recht. Das, wenn man drüber nachdenkt, gibt es solche Bilder kaum in der öffentlichen Wahrnehmung, ne? Aber das, wenn es denn tatsächlich so ist, dann sollte man das auch irgendwie darstellen und auch die Meinung zu dem Thema damit positiv beeinflussen.
Absolut. Und ich glaube, das würde uns auch helfen, das Berufsbild der Pflege in der Öffentlichkeit viel positiver darzustellen. Also wir haben ganz oft auch Auszubildende, die sagen, ja, meine Familie hat mir abgeraten, diese Ausbildung zu beginnen. Das ist ja ganz furchtbar. Und da denke ich mir, warum spricht man so negativ? Wir brauchen diese Menschen und wir freuen uns, wenn Menschen sich für die Pflege interessieren. Und Pflege ist so vielfältig und auch sehr anspruchsvoll. Es ist wirklich ein anspruchsvoller Beruf, auch hochwertig. Man hat so viele Möglichkeiten, sich auch weiterzuentwickeln, fortzubilden, verschiedene Qualifikationen im Anschluss auch noch zu erlangen. Und man hat auch viele Perspektiven, in Führung zu gehen. Auch ohne Studium. Und das ist wirklich ein wahnsinnig spannender Beruf.
Super. Wir kommen mit dieser Perspektive mal zu dem Thema Quartiersentwicklung. Also wir als Quartiersentwickler, wir machen ja so eine gesamtheitliche Quartiersentwicklung und an erster Stelle stehen natürlich Kitas, Schulen, öffentliche Grünflächen. Das ist so ein Automatismus. Mhm. Aber das Thema Pflege taucht da eigentlich nie auf. Was muss eigentlich aus Ihrer Perspektive heraus sich ändern, damit wir das genauso auch am Anfang mitplanen? Also im Moment gibt es, also werden an uns herangetragen die Konzepte wie länger wohnen bleiben im Quartier oder also immer Themen, die dazu dienen, dass Menschen ganz spät erst ins Pflegeheim gehen. Also das sind die Themen, die jetzt perspektivisch auf unsere Quartiersentwicklung übertragen werden. Das gibt Wohnen mit Serviceeinrichtungen, alles Mögliche dazwischen. Aber diesen letzten Baustein, wenn man nicht mehr in der Wohnung leben kann, der wird oder ist in unseren drei Quartieren noch nicht an uns herangetragen worden. Es kann ja noch kommen, wir sind ganz am Anfang, wir können noch in den Dialog stellen, aber dahinter muss ja auch ein kommunizierter Bedarf stehen.
Ja, ich glaube nicht, dass wir in Hamburg noch viel mehr stationäre Pflegeeinrichtungen brauchen. Wir sind ja nicht mal alle ausgelastet. Also wir haben eine durchschnittliche Auslastung von unter 85% in Hamburg, also ganz Hamburg, alle Betreiber. Das heißt, da ist ja noch ganz viel Luft nach oben. Und gerade, Sie haben es angesprochen, viele möchten länger zu Hause bleiben, viele möchten zu Hause versorgt werden. Es ist viel wichtiger, denke ich, in der Zukunft, und das gilt nicht nur für Hamburg, das gilt für ganz Deutschland, dass wir überlegen, wie können wir Pflege gestalten und medizinische Versorgung sicherstellen, dass die Menschen länger zu Hause bleiben können. Weil A, ist es günstiger, da sind wir wieder bei dem Thema Kostenfaktor. B, ist es für die meisten Menschen auch attraktiver, zu Hause zu leben. Aber es muss eine Infrastruktur geschaffen werden, damit das funktioniert. Dazu gehören eben viel mehr pflegerische, medizinische Versorgungseinheiten, die im Quartier in irgendeiner Form aktiv sind. Da sind wir dann auch bei dem Thema sektorenübergreifende Versorgung, auch Entlastung von hausärztlichen Versorgungsformen. Denn da sehe ich viel eher die Schwierigkeit, jetzt nicht unbedingt in Hamburg, aber gerade im ländlichen Bereich haben Sie viele Gegenden, wo Sie keinen Hausarzt mehr finden. Und wenn man da Möglichkeiten schafft, um die pflegerische und hausärztliche oder überhaupt medizinische Versorgung so sicherzustellen, dass die Menschen zu Hause bleiben können, hat man mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Abgesehen davon, der Fachkraftmangel ist hauptsächlich im stationären Bereich, weil wir dort sehr strikte Vorgaben haben über die Personalvorgaben. Im ambulanten Bereich gibt es viel mehr Möglichkeiten, mehr mit Hilfskräften zu arbeiten, mit angelernten Kräften, weil es dort mehr darum geht, den sozialen Raum zu sichern, hauswirtschaftliche Leistungen anzubieten oder auch Freizeitleistungen. Da geht es weniger um die behandlungspflegerische Tätigkeiten. Und da kann man mit weniger Fachkräften und mehr mit übergeordneten medizinischen Versorgungsleistungen, die ambulant angeboten werden, viel mehr bewirken. Das wiederum senkt auch die Kosten, weil natürlich Hilfskräfte immer günstiger sind als Fachkräfte und eine Wohnung günstiger ist als ein Zimmer im Pflegeheim.
Aber da muss ich nochmal einhaken. Jetzt vor 2 Tagen stand ja in der Presse, dass in Altona ein Pflegeheim geschlossen wird von den Maltesern. Die haben das betrieben und Grund war irgendwie die großen Modernisierungskosten, die da nicht mehr wirtschaftlich abgebildet werden konnten. Da war ja der Aufschrei groß, ne? In der Presse, wo sollen die 80 Menschen hin? Keiner nimmt sie auf und so weiter und so weiter. Also das ist ja ein anderes Bild, was dort übermittelt wurde. Sie lachen.
Ja. Ja, also es ist ja so, es gibt Plätze. Wir sind auch im Austausch mit den Maltesern. Wir unterstützen sowohl bei der Suche nach Betten. Wir haben verfügbare Betten, aber es ist natürlich so, die Menschen haben sich ja Altona ausgesucht und wollen in Altona wohnen. So. Bestenfalls dann auch in dieser selben Gegend und es ist nicht so, dass an jeder Straßenecke eine Einrichtung steht. So, und dann muss man eben schauen, wenn man unbedingt in Altona in diesem Bereich bleiben will, im Umkreis von, sagen wir mal, 500 Metern, dann kann es durchaus sein, dass da jetzt nicht alle 60 Menschen unterkommen. Denn manchmal sind das auch Menschen, die vielleicht in einem Doppelzimmer mit jemandem wohnen. Und wenn sie in ein Einzelzimmer gehen, dann sind die Kosten vielleicht höher. Also das ist sehr differenziert zu betrachten. Das ist nicht mal so einfach. Aber es gibt Betten. Das ist nicht das Problem.
Okay,
dann. Es ist dann der eigene Wunsch, dass man in eine bestimmte Einrichtung möchte oder dass die Kosten vielleicht in einer anderen Einrichtung teurer sind. Oder dass man eben in einen anderen Stadtbezirk muss.
Okay, das kann ich aber auch verstehen. Man selber, wenn man einmal im Hamburger Westen oder wo auch immer gelandet ist, bewegt man sich ja auch gerne weiterhin im Westen. Ich glaube, als Mensch, der wirklich am Ende des Lebens ist, fällt so ein Umzug vielleicht noch schwerer. Ne?
Das ist richtig.
Weil man einerseits die Nachbarschaft verliert, aber auch seine Bewohnenden verteilt werden. Das startet man ja wieder selbst im hohen Alter wieder neu irgendwo. Und dass das nicht einfach ist, das kann ich verstehen und das ist auch schlimm eigentlich.
Ja, Absolut, absolut. Aber es ist nun mal so, man kann kein Pflegeheim betreiben, wenn die baulich, naja, es gibt eben Häuser, die sind baulich vielleicht auch gar nicht mehr in der Lage, betrieben zu werden. Wir haben hohe Auflagen an Barrierefreiheit und das ist auch nicht einfach, da die entsprechenden Baumaßnahmen umzusetzen. Und manchmal sind Häuser in der Struktur so, dass man da vielleicht auch einfach keine Möglichkeit hat. Das weiß jeder aus dem privaten Bereich. Wenn ich ein altes Haus kaufe, dann überlege ich mir auch, reiße ich es ab oder baue ich es neu? Und das müssen auch Träger für sich überdenken. Ich kenne die Beweggründe der Malteser nicht im Detail und möchte da auch gar keinen Kommentar dazu abgeben. Das steht mir auch gar nicht zu, aber es ist...
Ja, ist auch nicht unser Thema.
Genau, das ist auch nicht unser Thema.
Genau, über die Malteser. Wir sprechen ja heute über Pflegen und Wohnen.
Richtig.
Ja, Sie haben es vorhin schon mal gesagt, diese neue Entwicklung im Bereich der Pflege, dass man sie nicht mehr irgendwo am Stadtrand platziert, sondern irgendwie mitten im Quartier, sodass sie zu einem Ort werden, wo auch Nachbarinnen oder andere Organisationen, Infrastruktureinrichtungen ganz selbstständig in der Nachbarschaft sind, die sie auch nutzen und betreten. Ich frage mich, also Sie haben vorhin gesagt, dass man auch in unmittelbar, also dass Kitas auf ihren Grundstücken bauen, dass man so eine enge räumliche Verschränkung hat. Ist das denn auch eine soziale Verschränkung oder bleibt es bei dem Räumlichen, dass es so ein friedliches Nebeneinander ist, aber nicht ein Miteinander?
Sowohl als auch. Also es gibt einen ganz engen Austausch. In der Weihnachtszeit wird zusammen Kekse gebacken. Wenn ältere Menschen Geburtstag haben, dann kommt der Kindergarten vorbei und hält dann ein Ständchen. Also das wird ganz unterschiedlich gestaltet und das fördern wir auch sehr, dass die Kooperation da sehr, sehr eng ist, um eben auch die Möglichkeit des Kennenlernens zu geben. Zum Beispiel in unserer Einrichtung in Farmsen, da ist die Kita direkt im Haus gebaut und im Speiseraum gibt es eine Glasfront, das heißt, die älteren Menschen sehen die Kinder beim Spielen. Und manche Bewohner sitzen einfach davor und gucken zu, weil sie das so schön finden. Und man sieht einfach, wie viel Freude das beiden Generationen macht und wie belebend das auch wirkt auf beide Generationen.
Das kann ich verstehen. Also da gibt es ja auch schöne Beispiele im Fernsehen. Das habe ich selber mal gesehen, was das auch mit den Menschen macht, wenn man so einen ganz anderen Umgang hat. Und auch junge Kinder, da war ein Beispiel mit Haustieren, die gestreichelt werden durften und gepflegt werden durften. Also Wahnsinn, was das bewirkt.
Ja, absolut.
Ich habe hier noch einen Satz. Rooftop-Bar im Pflegeheim, Provokation oder Zukunftsmodell, geht das zu weit?
Also sagen wir mal so, wenn man ein klassisches Pflegeheim hat, dann würde ich sagen, das geht zu weit. Im betreuten Wohnen ist das was anderes. Denn ins Pflegeheim geht man wirklich erst dann, wenn man nicht mehr am normalen Leben teilhaben kann. Und natürlich kann man auch mit einem Rollstuhl in eine Rooftop-Bar gehen. Aber das ist... sagen wir mal, ein bisschen zu sophisticated, würde ich sagen. In der Serviceeinrichtung kann ich mir das wirklich gut vorstellen. Wir haben auch Dachterrassen, wir bieten auch Partys an auf den Dachterrassen, aber das ist dann ein Einmaleffekt und keine Dauereinrichtung.
Und welche Idee würden Sie gerne einmal umsetzen, wenn Sie jetzt Geld hätten, Budget hätten, wenn alles möglich wäre, was würden Sie sich so vorstellen? Wie könnte so ein neues Gebäude von Pflegen und Wohnen aussehen, konkret?
Wenn es gar keine Grenzen des Geldes gäbe, dann würde ich auf jeden Fall alle Häuser mit viel mehr offenen Flächen ausstatten, dass man wirklich genug Bewegungsfreiraum hat für unterschiedliche Aktivitäten, sei es sportliche Themen, sei es musikalische Themen, auch wirklich einen Musikraum und eine Bibliothek, wo man sich dann mit unterschiedlichen Menschen dazu austauschen kann. Aber öffentliche Flächen in der Pflegeeinrichtung sind heutzutage wirklich ein Kostenfaktor. Aber wenn Geld keine Rolle spielt, dann sind diese öffentlichen Bereiche wirklich wichtig, dass man da viel mehr Raum einnehmen kann. Und dann natürlich riesengroße Gärten, gegebenenfalls auch Gärten, die das Bewusstsein fördern im Sinne von Barfußwegen mit unterschiedlichen Untergründen oder auch Sinneswahrnehmungen. Ist auch für Wachkoma-Patienten zum Beispiel ganz toll, wenn man unterschiedliche Materialien dann hat, drinnen und draußen. Die Wege dann auch so geeignet sind, dass man mit den Tagesrollstühlen auch rausgehen kann. Das sind aber alles Kostenfaktoren und das muss man sich gut überlegen, ob man die Möglichkeit hat oder dann eben nur eine Terrasse anbieten kann.
Ja, oder die öffentlichen Räume so gestaltet, dass sie so vielfältig sind, dass sie auch für diese Menschen benutzen.
Genau.
Also Beispiel Oberbillwerder, das ist ja das neue Quartier, was wir in Bergedorf entwickeln. Da haben wir als gestalterisches Leitmotiv Active City. Also da muss man von morgens bis abends, ich übertreibe natürlich, aktiv sich durch den Alltag bewegen. Wie würden Sie in so einem Quartier, was jetzt neu entwickelt wird, wie würden Sie das Thema Pflegen und Wohnen dort sehen? Ist es am Quartiersrand? Ist es eher mittendrin? Was braucht so ein Standort drumherum? Also wir haben zum Beispiel nicht einen großen Park in Oberbillwerder, sondern wir haben so einen grünen Loop. Da gibt es einen Loopweg, da kann man einmal durchs Quartier sich bewegen und zu Fuß zu Schulen, zu den Bildungseinrichtungen gehen. Also alle sozialen Einrichtungen sollen möglichst fußläufig zu erreichen sein. Wäre das auch was für Pflegen und Wohnen? Active City?
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut und auch zukunftsfähig, weil unter Active City würde ich jetzt verstehen, wenn man da Pflege mit verbindet, dass man unterschiedliche Pflegeangebote anbieten kann über ambulante Pflege, über betreutes Wohnen, stationäres Wohnen, aber auch Mehrgenerationenwohnen mit eigenen Wohneinheiten. Oder ich habe zum Beispiel auch in der Nähe von Leipzig einen Träger kennengelernt, der bietet neben betreuten Wohnen zum Beispiel auch kleine Doppelhaushälften als Bungalows an für Menschen, die aus Häusern kommen und sich in einer Wohnung nicht wohlfühlen. Also unterschiedliche Wohnformen auch für betreutes Wohnen, nicht nur eine Wohnung, sondern auch ein kleines Häuschen. Und die haben das auch in einer Parkanlage mit integriert. Und das finde ich zum Beispiel auch ganz spannend, wenn man da verschiedene Wohnformen für Pflege, aber auch für Menschen, die nicht pflegebedürftig sind, miteinander kombiniert. Denn es soll ja so sein, dass die Pflegebedürftigen mittendrin sind, weil sie eben ein Teil sind und nicht abgeschottet sein, weil man sie nicht sehen möchte, sondern sie sind Teil des Lebens. Genauso wie die kleinen Kinder sind die älteren Menschen Teil unseres Lebens und Teil von unserem Lebenszyklus. Und man fängt klein an und hört alt auf. Und das gehört aber alles zusammen.
Wir entwickeln ja Oberbillwerder, wir bauen das nicht in einem Guss, sondern es entsteht ganz langsam, das Quartier, und wir fangen an im ersten Bauabschnitt, der fängt so entlang der Fußgängerzone, das sage ich immer, dieses Wort so altmodisch ist, aber ich finde es irgendwie ganz gut, entlang der Fußgängerzone entlangläuft, und genau in diesem ersten Bauabschnitt haben wir auch schon Quartierstreff, also mit den Wohnungen, mit Service angegliedert, wo Wohnungen für ältere Menschen eben vorgehalten werden oder gebaut werden sollen. Finden Sie das gut, wenn Sie so ganz am Anfang eines Quartiers schon mittendrin sind, oder überfordert das die Menschen? Was glauben Sie?
Meinen Sie jetzt in der Stadtplanung als Träger einer Pflegeeinrichtung oder?
Ja, also wir haben jetzt keinen Träger in den ersten Bauabschnitt, sondern es sind Wohnungen, die angeboten werden, die wo auch Service mit angegliedert wird. Also die wohnen alle noch alleine, aber haben Service, wo sie Hilfe sich holen können. Aber eben auch schon sehr, wahrscheinlich auch schon, naja, über 60, über 65, so alt sind sie dann jetzt auch nicht, aber.
Genau. Wir sind doch jung.
Ja, ich schreck auch immer zusammen, wenn diese Jahreszahl fällt, denke ich, oh Gott, ich kann jetzt auch direkt da einziehen. Aber grundsätzlich ist ja so ein Quartier, wenn es anfängt zu entstehen, gibt's Baustraßen, gibt's Lärm, gibt's noch so Brüche überall. Soll man eher denken, ach so, die älteren Menschen sollen eher später kommen, oder ist es nicht auch wichtig, dass sie auch mit am Anfang dort wohnen? Wo ist da die Schmerzgrenze?
Also sagen wir mal so, wenn wir über Menschen sprechen, die einfach nur in seniorengerechte Wohnungen einziehen, wo man eben schon stufenlos denkt, wo das Badezimmer schon ein bisschen größer ist, falls mal irgendwann ein Rollstuhl dazukommt, dann kann man die durchaus schon vom Anfang an mitdenken. Denn wenn wir über 65 plus reden, dann sprechen wir ja nicht automatisch von pflegebedürftig. Eigentlich müssen wir ja heutzutage bis 67 arbeiten, also sind wir ja eigentlich ganz weit weg von pflegebedürftig. Aber ich denke heute auch schon darüber nach, bevor ich mir irgendein Haus kaufe oder eine Wohnung miete, wie sind die Stufen ins Haus? Denn man möchte dann vielleicht nicht mehr unbedingt umziehen. Von daher ist das schon wichtig, dass man das frühzeitig mitdenkt. Und diese Menschen sind durchaus in der Lage, auch noch über Stock und Stein zu laufen im Normalfall. und können auch damit umgehen, wenn eine Baustelle nebendran ist. Es will keiner neben einer Baustelle wohnen, das ist, aber manchmal ist es halt nicht zu verhindern. Von daher, seniorengerechte Wohnungen kann man auf jeden Fall von Anfang an mitdenken, wenn es dann aber um betreutes Wohnen geht, wo ein ambulanter Dienst angegliedert ist. Das sehe ich dann schon ein bisschen kritischer, denn da braucht man klare Zufahrtswege, da braucht man auch Rollator oder Rollstuhl geeignete Wege. Und wenn dann noch zu viel Baustelle ist, dann kann es zu unruhig werden.
Okay, ja, der Neubau, Architekten und Planer, die diese Gebäude planen und entwickeln, wie sehen die aus? Haben die also außer barrierefrei Zugänge? Muss man sich das vorstellen, wie so quadratisch praktisch gut oder sind die auch... Haben die irgendwas Besonderes, außer dass sie barrierefrei sind, also eher diese Verbindung zum Quartier mit den Außenräumen, die Zugänglichkeit oder sind, weil wenn sie jetzt einen Neubau eröffnen, ist ja schon ganz viel Erfahrung in Planung und Bau reingeflossen. Also wie sieht der Neubau aus und wo steht er eigentlich?
Also es gibt eine ganz klare Vorgabe, eine gesetzliche Vorgabe, wie eine Pflegeeinrichtung auszusehen hat, in Form und Größe. Und der Bauantrag wird auch immer in Absprache mit der zuständigen Wohnpflegeaufsicht auch nur genehmigt, weil da geht es auch um Arbeitsprozesse. Da geht es auch darum, wie groß die Wohnbereiche sind. Also das ist sehr komplex, wenn man über eine stationäre Pflegeeinrichtung spricht. Man kann ganz viel toll denken, aber dann wird es immer teurer. Selbst wenn man nur sich an 0815 Mindestgrößen und an die gesetzliche Bauverordnung hält, ist es auch schon kostenintensiv. Aber wenn man es dann noch ein bisschen schöner haben will dann und noch ein bisschen mehr kreativ walten lässt und vielleicht 2 Quadratmeter mehr fürs Zimmer baut, dann wird es eben wesentlich teurer. Und da sind wir wieder bei dem Kostenthema.
Ja, aber das finde ich auch... Das ist ja die Keule, die einen jeden erschlägt, ne? Also da können sie irgendwie, dann kommen die Thema Baukosten, dann kommen die ganzen DIN-Normen, Richtlinien, die sie einhalten müssen, zack, hat man das Ding da wieder stehen.
Ja, genau.
Sie haben ja vielleicht die Debatte gehört, Hamburg-Standard, ne? Haben Sie dieses Schlagwort schon mal gehört, was wir jetzt alle so vor uns hertragen? Das ist ja eine Initiative der Stadt Hamburg, Baukosten zu senken, damit Bauen wieder erschwinglich wird und vielleicht dadurch auch ein bisschen mehr Spielraum reinkommt. Ist das bei Ihnen, dieses Thema Hamburg-Standard, angekommen oder also im Moment spielt es nur beim Thema Wohnen eine Rolle? Deswegen sind wir als Quartiersentwickler auch so gefragt, aber scheinbar in den anderen Bereichen noch nicht.
Also wir sind ja nur ein Betreiber. Wir besitzen keine Immobilien, wir pachten sie nur.
Und wer baut sie?
Wir haben ein Immobilienunternehmen, das ist auch von der Stadt mit aufgekauft worden von unserem letzten Gesellschafter. Das ist die Hamburger Seniorenimmobiliengesellschaft. Die besitzt unsere Immobilien und verpachtet sie an uns. Und von daher bauen wir nicht selber.
Okay.
Wir betreiben nur.
Mhm. Und als Betreiber haben Sie aber Vorstellungen, wie man einen optimal guten Betrieb organisieren kann. Ne? Da sind Sie Expertin und diese Wünsche oder diese Anforderungen tragen Sie denn an diesen Bauherrn?
Genau.
Wie hieß der Träger? Hamburger?
HSI, Hamburger Seniorenimmobiliengesellschaft.
Ach, das habe ich irgendwie noch nie gehört, aber interessant.
Man geht immer davon aus, dass die Immobilien uns gehören.
Ja.
Aber das ist, also uns gehören sie nicht.
Okay, Hamburger Seniorenimmobiliengesellschaft.
Genau. Also es ist so, es gibt natürlich Architekten und auch Projektplaner, die spezialisiert sind auf Pflegeeinrichtungen oder auf betreutes Wohnen. Die haben da auch einschlägige Erfahrungen. Und wenn wir bauen würden, würden wir auch unseren Immobiliengesellschaften auch immer empfehlen, sich mit solchen Partnern auch zusammenzusetzen. Denn wir haben oder ich habe auch schon in der Vergangenheit viele Erfahrungen gemacht mit anderen Architekten, die noch nie ein Pflegeheim gebaut haben. Die kennen die gesetzlichen Vorgaben nicht, die kennen nicht mal das Thema Wohnpflegeaufsicht und sind dann ganz erstaunt, was man so alles für Vorgaben hat. Und das ist nun mal so, jeder ist Spezialist auf seinem eigenen Feld und dann macht es schon Sinn, dass man auch sich mit Menschen zusammentut, die schon Erfahrungen in dem Bau von Pflegeimmobilien haben. Davon gibt's auch jede Menge. Also es ist ja nicht so, dass es da nur 3 rumlaufen. Also es gibt jede Menge davon und dann sollte man sich mit denen auch zusammentun, weil die haben dann auch einfach Erfahrung, wie es aussieht mit Arbeitsprozessen, mit der Größe von den Zimmern, mit der Lage, mit Größe der Wohnbereiche und da muss man nicht jedes Mal wieder von alles von Anfang an erklären.
Ja, das Thema ist mir bekannt.
Ja.
Gibt es auch für Schwimmbäder so Spezialisten, wo man auch denkt, ja, könnte man ja auch mal einen anderen beauftragen, aber wenn man dann irgendwie im Kreis schwimmt, ist
richtig
landwirtschaftlich. Okay, wir haben jetzt ganz viel über Gebäude und Konzepte gesprochen, aber Stadt entsteht ja vor allen Dingen im Alltag und auch dazwischen den Gebäuden. Was ist für Ihre Klientel oder Ihre Menschen wichtig? Also wir haben ja viel das Thema Mobilität, auch bei uns. Es muss barrierefrei sein, es muss fußläufig sein. Spielt das für Sie auch eine große Rolle?
Also nochmal, die Menschen, die in eine Pflegeeinrichtung kommen, die sind meistens so geschwächt, dass sie viel Unterstützung brauchen. Und die wenigsten unserer Bewohnenden sind noch mobil, dass sie jetzt die U-Bahn benutzen oder einkaufen gehen.
Aber die gehen doch noch spazieren, oder?
Wenig. Also das ist ein ganz geringer Prozentsatz.
Ja. Okay.
Ja, also sie bewegen sich im Haus und es gibt welche, die machen auch noch Ausflüge. Aber ich würde mal behaupten, das sind keine 10% unserer Bewohnenden.
Aber Ihre Mitarbeitenden, die gehen doch vielleicht mit denen mal spazieren.
Ja, die begleitet, aber das sind dann oft Rollstuhlspaziergänge oder man geht dann in den Park. Also wir haben ja auch bei den meisten Einrichtungen haben wir Gärten oder eine kleine Parkanlage vorm Haus und dann bewegt man sich auf dem Grundstück. Also es sind wirklich ganz wenige, die dann vielleicht noch selber in den Supermarkt gehen. Also die kann man an einer Hand abzählen. Das sind Menschen, die eher im betreuten Wohnen leben. Von daher Barrierefreiheit ist ganz wichtig, weil ein Großteil natürlich auf Rollator und auf Rollstuhl angewiesen ist oder auch völlig immobil sind und bettlägerig sind. Öffentlicher Nahverkehr ist für Angehörige und für Betreuer natürlich wichtig. Eine gute Anbindung, Parkplatzsituation. Das ist einfach wichtig, weil wenn Angehörige dann erst eine halbe Stunde im Kreis fahren müssen, bis sie einen Parkplatz haben, das ist dann einfach ärgerlich. Und öffentlicher Nahverkehr hilft dann natürlich auch.
Ja, jetzt werfen wir, das mache ich immer ganz gerne mit meinen Gästen. Wir sind ja jetzt schon auch am Ende unseres Gesprächs angekommen und dann wissen wir viel über das Thema. Mhm. Und mit diesem Wissen schauen wir immer gerne in die Zukunft. Was glauben Sie? Sie haben ja viele interessante Ansätze schon gesagt, wenn Hamburg das alles berücksichtigt. Oder wenn Sie als Betreiber auch Ihre Visionen umsetzen können, wie erleben ältere Menschen Hamburg denn im Jahr 2040?
Also ich hoffe, dass wir dann wesentlich digitaler aufgestellt sind. Das liegt aber meistens nicht an uns oder an den Betreibern, sondern manchmal auch an der Leitung, die zum Haus kommen soll, dass wir da manchmal schon an unsere Grenzen stoßen. Ich denke mal, in 2040 wird die Digitalisierung auf dem Höchststand sein in Pflegeeinrichtungen und das brauchen wir auch, denn wir arbeiten zum Beispiel schon mit sprachgesteuerter Dokumentation. Dazu brauchen wir ein durchgängiges WLAN-System im Haus. Immer mehr Bewohnende ziehen ein und haben ein Smart TV und wollen Streamingdienste nutzen. Das heißt, der Anspruch an WLAN-Systeme in der Pflegeeinrichtung wird in den nächsten Jahren enorm steigen. Das haben wir in den letzten 5 Jahren schon gesehen. Das Telefon wird immer unwichtiger, also der Festnetzanschluss, weil eben viel über Mobiltelefon, über Tablets, über Computer und über Fernseher geht. Aber auch in der Pflege ist die Digitalisierung mit rasanten Schritten unterwegs. Wir haben viele Assistenzsysteme, die brauchen alle WLAN oder Bluetooth. Da müssen die neuen Einrichtungen wesentlich besser aufgestellt sein, aber auch die Zuleitung zum Haus. Und das haben wir auch bei ganz vielen, auch älteren Objekten, dass dann einfach die Zuleitung fehlt zum Haus. Und da brauchen wir viel bessere Infrastruktur, um die Digitalisierung auch voranzutreiben.
Aber das scheint ja machbar zu sein, ne?
Hoffe ich, ja. Also es gibt ja einen großen Anbieter, da haben wir manchmal auch so unsere Probleme. Man denkt, das wäre so einfach, aber manchmal nicht.
Zum Schluss noch eine ganz persönliche Frage. Welche Wohnform wünschen Sie sich fürs eigene Alter? Und warum?
Also auf jeden Fall den individuellen Wohnraum, weil ich von Haus aus ein Mensch bin, der viel Freiraum braucht und seine Individualität natürlich liebt. Und solange es möglich ist, mit ambulanten Hilfsmöglichkeiten und Angeboten das Leben zu gestalten, möchte ich gerne in meinen eigenen 4 Wänden bleiben. Ob das ein Haus, eine Wohnung oder sonst was ist, da bin ich offen. Wichtig ist nur, dass ich meinen eigenen privaten Wohnraum habe. Und das ist auch das, was wir immer wieder von unseren zukünftigen Bewohnenden hören oder von Menschen, die noch nicht zu uns kommen wollen, dass diese Individualität einfach sehr, sehr wichtig ist. Und das kann ich nur unterstützen und das wiederum zeigt mir, wie wichtig es ist, dass wir darüber nachdenken, wie wir Pflege gestalten können, um das eben zu ermöglichen. Und das hilft auch, die Kosten zu senken, hilft auch, den Fachkraftmangel zu überbrücken und auch das Leben viel lebenswerter zu gestalten im Alter.
Vielen Dank, Frau Lohmann. Das Gespräch fand ich sehr interessant. Man selber schaut ja auch immer mit einem gewissen Respekt auf dieses Thema, aber ich glaube, Sie sind die absolut richtige Person an dieser Stelle mit diesem Thema hier in der Stadt. Herzlichen Glückwunsch dazu auch nochmal. Und vielen Dank für Ihren Einblick in die Zukunft der Pflege und dafür, dass Sie gezeigt haben, wie sehr Pflege Teil unserer Stadt auch ist und immer besser werden wird.
Vielen herzlichen Dank, Frau Debeau, für die Einladung. Es war ein wunderbares Gespräch und prima, dass ich unsere Themen anbringen durfte. Vielen herzlichen Dank.
Ich bedanke mich bei unseren Zuhörenden recht herzlich fürs Einschalten. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt neu bauen erscheint alle 4 Wochen. Wenn Sie sich für die Projekte der IBA Hamburg interessieren, folgen Sie uns gerne auf Social Media oder werfen einen Blick auf unsere Internetseite www.iba-hamburg.de. Mein Name ist Sabine Debeau und ich sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.